Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Aufwachsen in Ostdeutschland in und um 1989. Die Band Zugezogen Maskulin ist eine, die es geschafft hat, dieses Lebensgefühl in Musik zu packen, die junge Leute in ganz Deutschland abholt. Über solche, Zitat, ostdeutsche Erfahrungsräume im Pop ist jetzt ein sehr, sehr lesenswertes Buch erschienen. Das stellen wir Ihnen gleich vor. Herzlich willkommen im Kompressor. Der iranische Film Ein kleines Stück vom Kuchen hat im vergangenen Jahr den Publikumspreis der Berlinale gewonnen. Das Regieduo Mariam Mogadam und Behtash Zanayar erzählt darin die Geschichte einer 70-jährigen Witwe, die ihre Lust auf die Liebe und das Leben wieder entdeckt. Ein ganz und gar fröhlicher, man könnte fast sagen harmloser Film. Ein Revolutionsgericht in Teheran sieht das ganz anders und hat das Regieduo jetzt zu einer 14-monatigen Haftstrafe verurteilt. Für uns ordnet dieses Urteil die Kulturjournalistin Christiane Peitz ein. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wie lautet denn die offizielle Begründung des Gerichts? Also was wird diesem Regieduo vorgeworfen?
Na, dasselbe, was meistens Filmschaffenden und Kulturmenschen in Iran vorgeworfen wird, wenn sie sich tapfer gegen das Regime wehren, nämlich Propaganda gegen das System. Im Februar war das Verfahren eröffnet worden. Da war auch davon die Rede, dass der Film gegen Sittlichkeit und Moral verstoßen habe. Das hat er in den Augen der iranischen Behörden schon deshalb, weil man dort zum Beispiel die Protagonistin, die Witwe, in ihrer Küche beim Kuchenbacken zum Beispiel sieht und sie trägt keinen Hijab, weil keine Frau im Iran Kopftuch in ihren eigenen vier Wänden trägt. Aber das reicht dann schon als angeblicher Verstoß gegen die sittlichen Regeln im Land dort.
Jetzt also dieses Urteil, 14 Monate Haft, aber das Seltsame ist ja so ein bisschen, dieses Urteil muss nicht sofort oder die Haft muss nicht sofort angetreten werden. Was bedeutet denn das jetzt konkret für die beiden?
Ja, sie soll erst in 5 Jahren angetreten werden, heißt es in dem Urteil. Es gibt auch noch eine Geldstrafe dazu. Die beiden werden schon sehr lange schikaniert, also schon als der Film noch im Schnitt war, wurde das Haus, in dem sie gearbeitet haben, von der Sicherheitsbehörden wurde das gestürmt. Sie wollten dann im Ausland den Film fertigstellen. Dann wurden ihnen die Pässe abgenommen. Sie wurden seit letztem Sommer, der Film lief ja dann im Sommer hier im Kino, da habe ich die beiden interviewt, da erzählten sie, dass sie mussten ständig ins Evin-Gefängnis zu Verhören. Das ist ein insgesamt übliches Verfahren, was man auch kennt von Regiekollegen wie Jafar Panahi oder Mohammad Rasulov, dessen Film ja gerade für den Oscar nominiert war, Die Saat des heiligen Feigenbaums. Bei denen war das ganz genauso, dass es einerseits diese Schikanen gibt, andererseits es dann ein Urteil gibt, wo entweder gar nicht gesagt wird, wann die Strafe angetreten werden muss. So war es zum Beispiel zuletzt auch bei Rasulov, nachdem er den Goldenen Bären mit seinem Todesstrafendrama Denn das Böse gibt es nicht gewonnen hat. Dann hieß es, okay, jetzt soll er doch mit einem Datum, er musste dann zu einem bestimmten Datum sich quasi selber ins Gefängnis einliefern und war dann auch brav vor den Toren. Das war dann 2020 im Sommer und dann hieß es, nein, es gibt zu viele Corona-Fälle, er soll doch lieber zu Hause bleiben. 2022 wurde er dann doch hinter Gitter gesetzt und war lange Monate im Gefängnis. Sein Kollege Jafar Panahi ging zu den Behörden, um sich nach dem Verbleib seines Kollegen Rasulov zu erkundigen. Dann haben sie den gleich auch festgehalten und hinter Gitter gesteckt. Andererseits hatten die beiden schon 2010 Haftstrafen, die sie damals, 6-Jährige sogar, die sie damals nie antreten mussten. Also das ist sehr, sehr üblich im Iran, Menschen zu verurteilen und sie dann aber im Ungewissen darüber zu halten, wann sie denn überhaupt und ob sie überhaupt ins Gefängnis müssen. Folge, bei Mohammad Rasulov hat man das gesehen, wenn das dann lange Jahre genug betrieben wird, dann wird es irgendwann doch richtig gefährlich und dann gehen Menschen außer Landes, die eigentlich das Land nicht verlassen wollen, weil sie das Land von innen heraus mit verändern und gestalten wollen. Und das ist, glaube ich, hier jetzt auch wieder der Fall.
Also in erster Linie eine ja ganz klare Einschüchterungstaktik. Christiane Peitz, Filme machen im Iran, das haben Sie ja auch gerade sehr eindrucksvoll geschildert, ist eine gefährliche Profession und trotzdem erreichen uns immer wieder herausragende Filme von dort. Wie lässt sich die dortige Filmszene beschreiben? Woher nehmen die die Kraft, trotzdem weiterzumachen?
Ich glaube, es liegt daran, dass es eben auch relevant ist, was sie erzählen. Und es ist ja jetzt auch mehr getragen seit dem gewaltsamen Tod von der jungen Mascha Amini, die im Polizeigewahrsam ums Leben kam und mit der Folge sehr vieler Frauenproteste und Jugendproteste. Ich glaube, dass viele Filmemacher und Kulturschaffende sich als Stimme dieser jüngeren Generation und überhaupt aller Iraner verstehen, die eine Veränderung im Land wollen. Und sie sagen, das haben auch die beiden, Mariam Mogadam und Herr Sanaia, mir im Interview gesagt, wir wollen nicht ins Exil. Das ist keine Option für uns. Unser Platz ist hier. Wir versuchen zu bleiben, mit den Konsequenzen zu leben, selbst wenn wir ins Gefängnis müssen, sagten sie letztes Jahr im Juli. Wir sind bereit dazu. Und natürlich haben gerade die Filmschaffenden auch ihre Methoden entwickelt, ich sag mal etwas verkürzt Tricks, wie sie mit den Schikanen der Behörden umgehen. Dass sie, natürlich brauchen sie eine Dreherlaubnis, aber dann sagen sie, ich drehe 3 Kurzfilme, in Wirklichkeit ist es ein Spielfilm. Sie geben einen anderen Plot an als das, was dann am Ende tatsächlich auf der Leinwand für uns zu sehen ist. Rasulov war oft gar nicht vor Ort, also hat Remote-Regie geführt, damit er als bekanntes Gesicht nicht auftaucht auf der Straße, wenn sie doch mal auf der Straße gedreht haben. Es wird viel Indoor gedreht. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten, die Zensur gewissermaßen zu umgehen. Aber wie gesagt, auch ein Rasulov wollte nicht außer Landes, musste jetzt am Ende letztes Jahr doch, der lebt ja jetzt in Deutschland, das Land verlassen. Und das ist genau das, was die Behörden wollen. Und im Fall von Rasulov sieht man am Ende, sind sie dann vielleicht doch die Stärkeren, leider Gottes.
Wieder wurden 2 Filmschaffende im Iran streng verurteilt. Für uns hat den Fall die Kulturjournalistin Christiane Peitz eingeordnet. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ich bedanke mich.
Wie sah Popkultur in Ostdeutschland um das Jahr 1989 herum aus? Jenseits von Schubladen, jenseits von Schwarz und Weiß. Vielleicht passt Neongrau viel besser. So jedenfalls haben die Historikerin Anna Lux und der Kulturwissenschaftler Jonas Brückner ihr gemeinsames Buch über diese Zeit genannt. Denn, so die beiden, zwischen Neon und Grau schimmern die vielen Geschichten über 1989-90 und den Osten mit all seinen Widersprüchen und Konflikten. In Gesprächen, Protokollen, mithilfe von Songtexten und Fotos loten die beiden aus, wie sich der Mauerfall auf die Popkultur ausgewirkt hat. Was erzählen Ostberliner Gangster-Rap, Jugendromane aus der Provinz und Underground-Filme über Freiheit und Verluste, über Zugehörigkeit und Ausgrenzung, über Jugend, Gewalt und Geschlechterverhältnisse? Anna Lux ist uns jetzt aus Leipzig zugeschaltet. Darüber freuen wir uns sehr. Schönen guten Tag.
Hallo, ich freue mich, Sie zu hören.
Lassen Sie uns doch sehr, sehr gerne noch mal kurz über diesen sehr guten Titel reden. Neon / Grau. Wie sind Sie beide auf diesen Titel gekommen?
Wir haben sehr lange um einen richtigen Titel gerungen, miteinander und auch jeder und jede einzeln, weil wie will man das fassen, was wir als Geschichte der vielen beschreiben, diese ganzen Unterschiedlichkeiten. Und irgendwann sind wir zu Neongrau gekommen, weil Neon im Grunde so dieses Grelle, auch diese harte Farbe oder eigentlich eine Unfarbe ist, aus der quasi die Warmtöne rausgezogen wurden. Eine historische Farbe, die quasi so diesen 80er-Jahre-Trash und 90er-Jahre-Techno-Strobo irgendwie symbolisiert. Und Grau ist ja ein bisschen so eine Zuschreibungsfarbe, könnte man sagen, also der graue Osten, so die Tristesse und Abgehängtheit. Und gleichzeitig spiegelt sich im Grau oder enthält das Grau eigentlich all die Nuancen und Zwischentöne, die im Schwarz und Weiß untergehen. Und Schwarz und Weiß waren die Debatten sehr lange. Deshalb Neongrau.
Ja, Sie steigen ein in dieses Buch mit einem E-Mail-Dialog, mit einem Austausch zwischen Ihnen beiden. Und zwar sind das Eindrücke vom Leipziger Lichterfest. Mit dem wird seit 2009 an die Leipziger Montagsdemos erinnert. Sie selbst sind Jahrgang 78, Jonas Brückner ist 89 geboren. Wie stehen Sie beide eigentlich zu diesem Erinnerungskultur-Event und wie würden Sie jetzt, Sie persönlich, Ihre Verbindung zu diesem Teil deutscher Geschichte überhaupt beschreiben?
Jonas und ich haben relativ früh, also wir haben ja mehrere Jahre in dem Forschungsprojekt Das umstrittene Erbe zusammengearbeitet und relativ früh hatten wir das Gespräch darüber, dass wir beide auf dem Lichtfest waren in Leipzig und damit wenig anfangen konnten. Und darüber haben wir uns immer wieder ausgetauscht und fanden das eigentlich auch einen wichtigen Punkt im Hinblick darauf, wie schauen wir eigentlich auf diese Zeit, was hat eigentlich offizielle Erinnerungsgeschichtskultur für uns, mit uns zu tun. Und für mich persönlich, ich bin in Leipzig geboren und aufgewachsen, ich war 89, 12 und bin in einem sehr politisierten Haushalt aufgewachsen. Meine Mutter war Sprecherin des Neuen Forums, also ich habe damals sehr viel mitbekommen in dieser Zeit des Umbruchs, des Aufbruchs, auch der Enttäuschungen dann in den 90er Jahren. Und auf dem Lichtfest war ich nie. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mir das irgendwas sagt, irgendwas mit mir zu tun hat. Und dann waren wir im Rahmen unseres Projekts einmal dort. Dann habe ich mich doch dahin gewagt und dann war ich doch beeindruckt, wie viele Menschen da waren, wie viele unterschiedliche Menschen dort waren. Und das beschreibe ich auch in dem Dialog am Anfang, was das macht, wenn man quasi um den Leipziger Ring läuft. Also diese Aneignung des Ortes oder des Raums, dieser großen Straße des Rings. Und das da wehte mich schon so ein bisschen historische Erinnerung an, weil ich im Winter 1989 dann doch auch da mit rumgelaufen bin. Und das funktionierte dann doch ganz gut. Also ja. Lichtfest hat für mich doch jetzt mittlerweile eine Funktion.
Dieser E-Mail-Dialog, der ist ja eigentlich auch nur ein Beispiel für die, wie ich finde, sehr ansprechende Form dieses Buches. Also es sind unterschiedliche Textsorten, Fotos, Zitate. Es ist sehr gut lesbar und wir haben das ja jetzt auch gerade schon gehört. Es sind auch einfach sinnliche Erfahrungen, die eine große Rolle spielen in diesem Buch. Dabei ist eben Ihr Hintergrund oder der Hintergrund Ihrer Arbeit erstmal ein akademischer und zwar eine Ost-West-Kooperation, ein Forschungsprojekt zwischen den Unis Leipzig und Freiburg. Mit welchem Ziel ist dieses Projekt an den Start gegangen?
Das Projekt heißt Das umstrittene Erbe von 1989 und wir haben den Antrag damals 2017 geschrieben und hatten den Eindruck, dass vieles noch ganz unverstanden ist, was quasi 89, 90 und diese ostdeutschen Erfahrungsräume angeht. Und wir in Freiburg, also ich bin Teil des Freiburger Forschungsprojekts, wir haben gesagt, okay, sind das eigentlich für Erzählungen in der Populärkultur? Weil damals, als wir den Antrag geschrieben haben, war schon klar, okay, da ist ganz viel an Erzählungen. Und was sind das eigentlich für Erzählungen und inwiefern stehen die eigentlich auch nicht in einem Kontrast, aber vielleicht ergänzend oder erzählen einfach andere Geschichten als in den offiziellen Erzählungen?
Und das genau, das beleuchten Sie und zeigen diese gesamte Vielschichtigkeit und dieses ganz große, auch teilweise sehr chaotische Nebeneinander von Energien, von Aufbruch, von Resignation, aber auch das Gewaltvolle dieser Jahre, für das ja der Journalist Christian Bangel dieses Stichwort Baseballschlägerjahre geprägt hat. Das fassen Sie nochmal sehr anschaulich zusammen, auch mit Hilfe von Songs, die diese Zeit beschreiben. Wir hören mal ein Beispiel, und zwar einen Ausschnitt aus König der Hunde des Berliner Rappers Romano.
Der wilde Osten zieht mich auf die Straße. Demos, Randale, nix mehr mit Stasi. Kellerloch-Partys, Gruftis, Punks, Skinheads, Nazis. Hab neue Hobbys, Breakdance und Karate. In russischen Kasernen gibt's für'n Fuffi Handgranaten. Die Eltern arbeitslos auf Umschulungs- und Kaffeefahrten. Durch Fensterritzen dringt ne kunterbunte Welt. Vom ersten Westgeld wird ne Couch bei Quelle bestellt.
Anna Lux, wofür steht dieser Song?
König der Hunde von Romano ist im Grunde das, was wir eine Ambivalenzerzählung nennen. In dem Song ruft er ganz unterschiedliche Erfahrungen einer jugendlichen Lebenswelt in den 90er Jahren in der Großstadt auf. Ein ganz dichtes Nebeneinander von neuen Hobbys, neuen Konsummöglichkeiten, neuen Freiheiten, neuen Orten, aber auch neuen Herausforderungen, neuen Überforderungen der Gewalt, auch der Perspektivlosigkeit und Haltlosigkeit. Und er macht das in dem Song auf eine ganz dichte Weise, indem er Bilder, Symbole, Worte aneinander reiht und die quasi so eine ganz dichte Beschreibung dieser Zeit symbolisieren. Und gleichzeitig ist das aber nicht die eine Erzählung, die nur von Krise erzählt oder nur von Verlust oder nur die große Freiheitserzählung ist. Mhm. Deshalb sprechen wir da von Ambivalenzerzählung.
Ja, genau. Also es ist dieses Gefühl von alles ist möglich, aber eben auch von Rausch, von Party. Und eine etwas eindeutigere andere Seite der Medaille, die hören wir uns auch noch kurz an. Ganz berühmt, auch im Rahmen der Nullerjahre von Henrik Bolz immer wieder zitiert, Trettmann mit Grauer Beton.
Grauer Beton, rauer Jargon, Freiheit gewonnen, wieder Terror. Auf und davon nicht noch eine Saison, auf und davon nicht noch eine Saison. Grauer Beton, rauer Jargon, Bilder verschwommen, kehr nicht mehr um. Auf und davon nicht noch eine Saison, auf und davon nicht noch eine Saison. Alte Schule, steile Kurve, immer gegen Wind. Folgt dem Wendekind dorthin, wo man noch Hände ringt. Unbeschwerte Jahre früh zu Ende sind. Dir niemand sagt, dass es ein gutes Ende nimmt.
Anna Lux, das ist ein Song, der spielt ja sozusagen in der Chemnitzer Platte. Macht das eigentlich nochmal einen großen Unterschied, die Erfahrung, sagen wir, in der Berliner Szene versus die in Chemnitz oder wie bei Maya Präkels in Zedenik?
Ich würde sagen, das macht einen großen Unterschied, gerade wenn wir jetzt Romano und Trettmann nebeneinander stellen. Die sind beide ungefähr gleicher Jahrgang, 77 beziehungsweise 78 geboren. Und Romano erzählt diese Großstadt-Aufbruchs-Nebeneinander-Geschichten und Trettmann stellt scharf auf den Umbruch als Abgrund. Also da in der Chemnitzer Platte diese schmerzhaften Erfahrungen auch des Erwachsenwerdens in der Platte und was das quasi eben die soziale Lage und was dann die mentalen Folgen sind. Also es gibt diese ziemlich starke Szene von Freunde werden stumpf, werden skrupellos. Und das andere Bild ist eigentlich das, was bei ihm sehr stark ist, ist diese Seelenfänger, die um den Block schleichen und ein Geschäft mit der Hoffnung machen. Mhm. Und das ist so eine ganz klare und starke Erzählung, so eine Krisenhaftigkeit, die aber bei Trettmann, und das finde ich ziemlich eindrücklich, eben nicht in dieser Beschreibung dieser 90er Jahre als Krise verharrt, sondern das andere ist ja, dass es quasi die, auch eine Nichts-wie-weg-Geschichte ist. Also diese Abwanderung, und er ist ja dann selber auch nach Leipzig gegangen. Und im Video wird das sehr deutlich, also wie sich quasi diese Krisenhaftigkeit der 90er Jahre in der Gegenwart manifestiert, nämlich als Leere. Also das Video ist ganz stark, mit Schwarz-Weiß-Kontrasten arbeitet das und zeigt quasi diese Fritz-Heckert-Siedlung, in der er aufgewachsen ist, in der aber im Grunde außer ihm kein anderer Mensch zu sehen ist. Mhm. Und unsere Wahrnehmung ist, dass gerade in der Populärkultur diese Erzählungen immer parallel liefen. Also wir haben, wie heißt der, Helden wie wir haben Zimmerspringbrunnen, wir haben Filme wie Gut bei Lenin, wir haben die ganzen Romane der Wendekinder, der Nachwendegeneration. Und das ist so ein produktives Feld, das sich lohnt anzuschauen. Und deshalb ist unser Buch auch ganz bewusst, hat nicht die eine starke große These, sondern es geht um die verschiedenen Geschichten. Es geht nicht um eine neue Heldengeschichte, sondern es geht auch um Schmerz und Verlust. Und das Erzählen hat was Heilendes, denken wir. Und das Zuhören oder sich damit auseinandersetzen eben auch.
Anna Lux, eine Frage habe ich noch. Wir haben ja auch gerade, wenn wir nochmal so die letzten Wahlen uns anschauen, immer wieder den Eindruck, die Kluft zwischen Ost und West, die wird nicht kleiner, die wird im Zweifel größer. Und es gibt eine kleine Idee in diesem Buch, nämlich einen staatlich subventionierten Ost-West-Austausch. Was hat es mit dieser Idee auf sich? Wie könnte das aussehen?
Der gute alte Austausch von Schulklassen schwebt uns davor, also dass sich wirklich Jugendliche aus Ost und West begegnen, aber auch zwischen Stadt und Land. Ich glaube, auch im Osten und auch im Westen würde es Sinn machen, wenn man sich da begegnen, nicht nur begegnen würde, sondern auch die jeweils andere Lebenswelt wahrnehmen würde. Und ich bin ja an der Uni in Freiburg und wir haben da mit Studierenden zu tun und geben Seminare. Und es gibt ein sehr geringes Wissen über den Osten, über die DDR, über den Umbruchsprozess. Ich finde es auch nicht per se schlimm, Ich sehe aber zugleich eine große Neugierde. Und wenn wir Seminare mit der Populärkultur machen, funktioniert das hervorragend als Brücke, weil die jungen Menschen dann nicht nur lernen etwas über die historischen Zusammenhänge und die unterschiedlichen Perspektiven, die man eben auf ein historisches Ereignis haben kann, sondern sie verstehen auch etwas über Geschichtsdeutungen und dass Geschichte eben unterschiedlich gedeutet wird und dass das auch was damit macht, wie wir quasi auf die Zeit schauen. Also mehr Austausch und zwar vor Ort.
Sagt Anna Lux gemeinsam mit Jonas Brückner, hat sie gerade herausgebracht, ihr Buch Neon Grau, 1989 und ostdeutsche Erfahrungsräume im Pop. Erschienen ist der Band im Verbrecherverlag. 334 Seiten hat er und kostet 26 Euro. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Miriam Rossius. Kaum ist der Film zum Videospiel Minecraft in den Kinos gestartet, sorgt ein TikTok-Phänomen für Negativschlagzeilen in Großbritannien. Verschiedene Kinos beklagen sich über das Verhalten von Jugendlichen während der Vorstellung. Sie würden nicht nur lautstark auf Dialoge reagieren und Filmcharaktere feiern, sondern auch randalieren. Videos auf TikTok und anderen Plattformen zeigen, wie Besucher mit Getränken und Popcorn werfen und Sitze beschädigen. Kinos berichten auch von Pöbeleien gegen Mitarbeiter und ließen teils die Polizei kommen. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Niedersachsen, Wegner, hat vor einem unreflektierten Umgang mit den Passionswerken von Johann Sebastian Bach und anderer klassischer Komponisten gewarnt. Darin würden unterschwellig antijüdische Klischees verbreitet, sagte Wegner dem evangelischen Pressedienst. Die Passionen nähmen den Antisemitismus der damaligen Zeit unkritisch auf und trügen ihn über die Musik weiter. Beispielsweise werde häufig der Eindruck erweckt, dass die Juden pauschal schuld seien am Tod Jesu, sagte Wegner. Den Hörerinnen und Hörern sei dieses Problem oft gar nicht bewusst. In den Wochen bis Ostern werden vor allem die Matthäus- und die Johannespassion von Bach häufig aufgeführt. Der weltweite Kunstmarkt ist im vergangenen Jahr deutlich geschrumpft. Im Gegensatz zum Vorjahr flossen 2024 12% weniger Geld. Das geht aus dem Kunstmarktbericht der Schweizer Bank OBS und der Kunstmesse Art Basel hervor. Insgesamt lagen die Verkäufe nach den Schätzungen bei 52,4 Milliarden Euro. Grund für den Rückgang sei wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit. In China war der Einbruch laut der Analyse besonders deutlich, ein Minus von 31%. Damit rutschte China auf den dritten Platz der wichtigsten Kunstmarktplätze. An erster Stelle steht der unangefochtene Marktführer USA mit 43% des Gesamtgeschäfts, dahinter folgt Großbritannien. Dort haben große Auktionshäuser wie Sotheby's und Christie's ihren Sitz. In Leipzig ist nach sechsjähriger Sanierung das älteste Kaffeehaus Deutschlands wieder eröffnet worden. Seit 1711 wird hier nachweislich Kaffee ausgeschenkt. In dem Traditionshaus zum arabischen Kaffeebaum war im 18. Jahrhundert schon der Dichter Gotthold Ephraim Lessing zu Gast. Auch der Komponist Robert Schumann und der Künstler Max Klinger kehrten dort ein. Nach Angaben der Stadt Leipzig ist es sogar das älteste durchgehend geöffnete Kaffee-Restaurant Europas. Es beherbergt auch eine Ausstellung rund um das Getränk. Das Gebäude an sich ist noch deutlich älter als der Kaffeeausschank dort. Es wurde 1556 erstmals erwähnt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Museen haben traditionell ja ein, sagen wir, etwas gestörtes Verhältnis zu den sonnigeren Jahreszeiten, denn am meisten Zulauf gibt's natürlich bei miesem Wetter. Das Londoner Designmuseum, das versucht jetzt mit einer gerade eröffneten Frühlingsshow dieses Stereotyp zu brechen. Die Ausstellung Splash dreht sich nämlich ums Schwimmen im Meer oder auch im Pool und sie wird sogar mit dem Original Badeanzug von Pamela Anderson aus der 80er TV-Serie Baywatch. Ob das Konzept der Show dann doch noch vielleicht etwas tiefer geht, das weiß unser Londoner Kollege Robert Rotifer. Der ist nämlich, ich höre dann auch gleich auf mit den Wortspielen, tiefer in das Thema eingetaucht. Hallo Robert.
Ja, hallo.
Ja, genau, erzähl.
Ne, stimmt schon irgendwie das Wortspiel, weil also die Ausstellung ist im Designmuseum tatsächlich im Untergeschoss untergebracht. Also das heißt, man läuft vorbei an der Welt des Tim Burton im Erdgeschoss und muss tatsächlich dran vorbei ein bisschen untertauchen und wird gleich am Anfang begrüßt, also von einem großen Poster, und stellt fest, das ist doch eigentlich eine ziemlich anglozentrische Ausstellung, weil dieses große Poster ist von einer historischen englischen Bahngesellschaft aus den 30er Jahren und hat den Slogan East Coast, the drier side of Britain, die Ostküste, die trockenere Seite von Britannien. Machen Sie dieses Jahr keinen Fehler.
Schön, sehr hübsch. Ja.
Also die meisten Leute am Kontinent stellen sich ja das Schwimmen in Großbritannien eher immer so trostlos und kalt, biberig vor. Das war es früher sicher auch, aber ich kann bezeugen aus eigener Erfahrung, dass man im Meer rund um die britischen Inseln sozusagen als quasi positive Auswirkung der auf keinen Fall zu verharmlosenden globalen Erwärmung dieser Tage sehr gut angenehm schwimmen kann. Und dieser Umstand ist jetzt nicht direkt Thema der Ausstellung, sehr wohl aber zum Beispiel die gleichzeitig zunehmende Wasserverschmutzung in Großbritannien, nachdem also die privatisierten Wasserfirmen statt in Kläranlagen zu investieren, lieber die Abwasser direkt ins Meer leiten.
Also das heißt, die Ausstellung hat eigentlich ein leichtes Thema, aber sie scheut sich nicht, auch kontroverse Aspekte anzusprechen?
Ja, genau so kann man das sagen. Man könnte sogar sagen, also sie betont positiv kontroverse Aspekte und meidet vielleicht auf negative Weise kontroverse. Also zum Beispiel jede Sexualisierung des weiblichen Körpers, die man sich jetzt vielleicht vorgestellt hatte, die das Publikum je nach Vorliebe vielleicht erwartet, erhofft oder befürchtet hätte, bleibt völlig weg. Also Sie haben ja gerade eben vorhin den Badeanzug von Pamela Anderson erwähnt. Also der wird nur auf einem schematischen Torso ausgestellt. Da ist für Voyeure gar nichts zu holen, aber dafür ist sehr viel zum Beispiel von sexueller Diversität zu sehen. Also ein Film zum Beispiel über ein queeres Synchronschwimmerinnen-Team namens The Subversive Sirens oder ein Schaukasten mit einem Pulli, den der britische Olympiasieger Tom Daley gestrickt hat als Manifestierung seines Aktivismus für LGBTQ+-Rechte oder eine spezielle BIPOC-Trans-Flag-Swimsuit. Und dann gibt es einen ganzen Abschnitt über die Politics of the Pool, wo unter anderem erklärt wird, wie in den USA Schwarze nicht in Pools für Weiße schwimmen haben dürfen, so wie auch Jüdinnen und Juden nicht in deutschen Schwimmbädern zur Nazizeit. Und dass als Nachwirkung davon zum Beispiel People of Color in den USA bis heute zu einem wesentlich höheren Anteil auch nicht schwimmen können und nicht schwimmen gehen. Und es gibt auch einen Schaukasten, zum Beispiel mit dem Titel Subverting the Gaze, in dem geht es jetzt um Schwimmkultur als einem der wenigen Orte, wo in der Vergangenheit eine Art schwuler Underground sich etablieren konnte, zum Beispiel in den 60er Jahren.
Also so eine, sagen wir mal, Anti-Woke-Agenda, wie wir sie gerade in den USA bei Präsident Trump erleben, die ist hier bei dieser Ausstellung ganz offensichtlich nicht federführend.
Genau, im Gegenteil. Also und ich finde das jetzt auch keine triviale Feststellung, weil ja diese sogenannten Kulturkriege, die werden ja nicht nur in den USA, sondern auch in Großbritannien mit ganz großer Vehemenz gefochten. Und also die Kuratorin Amber Butchart und das Design Museum, die zeigen jetzt also gar keine Scheu davor, hier Stellung zu beziehen in diesem Spannungsfeld. Also auch auf feministische Art. Ne? Also man sieht zum Beispiel eine Art Kulturgeschichte des Bikinis und des Badeanzugs jetzt im Spannungsfeld zwischen Objektifizierung auf der einen Seite und Befreiung auf der anderen. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst selber, dass der erste Monokini, der übrigens entworfen wurde vom in Wien geborenen, mit seiner Mutter als Jugendlicher vor den Nazis nach Amerika geflüchteten, Rudi Gernreich, also dass der schon aus dem Jahr 1964 stammt, was ja doch ziemlich früh ist, ja, also in Sachen sexuelle Befreiung. Und als Kontrast dazu sieht man auch Schwimmbekleidung für Frauen, die wieder steht zum Beispiel aus kulturellen oder persönlichen Gründen keine Haut zeigen wollen. Unter anderem eine von einer iranischen Triathletin entworfene Schwimmbekleidung mit Hijab. Man sieht aber auch Schwimmkleidung für Leute mit von Schönheitskonventionen oder Geschlechterkonventionen abweichenden Körperformen und Vorlieben. Also interessanterweise sieht zum Beispiel dabei das genderneutrale Beefcake Swimwear dann wieder aus wie die Schwimmkleidung von vor 100 Jahren.
Sehr schön.
Aber aus einem anderen Material. Und auch das ist übrigens ein Thema. Also der Kunststoff, aus dem Schwimmbekleidung gemacht wird und Möglichkeiten von Recycling bei der Herstellung. Alles kommt davor.
Aber es sind ja doch auch schon ziemliche Spezialthemen. Gibt es auch so eine Art, grob Umriss über Schwimmbekleidung und Mode in der Schwimmbekleidung grundsätzlich?
Das gibt's. Wobei mir dabei etwas aufgefallen ist, das nicht zur Sprache kommt in der Ausstellung. Also etwas, das mir tatsächlich abgegangen ist. Ein Thema, zu dem ich der Kuratorin gerne eine Frage gestellt hätte, wenn sie Zeit für uns gefunden hätte.
Was für ein Thema wäre denn das?
Ja, also man sieht ja zum Beispiel, also jetzt, was erwähnt hast, die sehr knappen Badehosen, die schwule Männer in den 60s getragen haben. Und das hat sich dann ja so weiter den Mainstream fortgepflanzt mit der Entwicklung des Speedos und mit der Abnahme der Brütheit im Verlauf der sexuellen Revolution mit nach Mitte des 20. Jahrhunderts. Und zum Beispiel sieht man da ein sehr knackiges Modell in Jeans-Optik für Männer, das so 1977 von Marks & Spencers verkauft wurde. Und da ist mir schon stark aufgefallen, wie sehr jetzt diese Mode für Cis-Männer, also der Geschlechtskonvention entsprechende Männer, sich seither zurückentwickelt hat in Richtung Bedeckung.
Ah.
Ja, also Schambereich und Beine bis hin zum Knie. Also eine einzige längere Short ist ausgestellt als Beispiel für die lebhafte afrikanische Surfkultur, steht da dabei. Aber das ist genau eine Short, wie man sie in allen Bädern heutzutage sieht. Und ich habe vergeblich gesucht nach einer Auseinandersetzung mit diesem Phänomen. Das ist also besonders junge Männer heute so im historischen Vergleich so ausladende Schwimmmode tragen. Nicht nur, weil sie es so wollen, sondern auch, weil man das ja als allzu freizügig, vielleicht sogar als Belästigung empfinden würde, wenn heutzutage jemand in so einer ganz, ganz knappen Jeansshort von Marks & Spencer aus dem Jahr 1977 daherkommt. Mhm. Also diese Retabuisierung der intimeren Teile des Männerkörpers, die einhergeht mit auf der anderen Seite der Hypermaskulinität, dieses neuen Faschismus, wenn man so sagen will, das hätte mich interessiert, das kommt leider nicht vor.
Ja, alles wirklich spannende Aspekte und wir haben jetzt große Lust, selbst mal nach Kensington zu fahren. Robert Rothiefer war das über die Ausstellung Splash,
A Century of... Aber was ist nichts dort, gell? Was ist keines?
A Century of Swimming and Style. Ja. Noch bis zum 17. August ist diese Ausstellung zu sehen im Design Museum in London. Sehr, sehr herzlichen Dank.
Ebenfalls.
Tschüss. Fast 60 Jahre ist es her, dass sich die inzwischen legendäre elektronische Band Tangerine Dream gegründet hat. Bandgründer Edgar Fröse ist bereits vor einem Jahrzehnt gestorben, aber er hatte sich immer gewünscht, dass es Tangerine Dream weitergeben solle. Gestern Abend trat die Band in Frankfurt am Main auf. Gleichzeitig wurde im dortigen Museum of Modern Electronic Music, kurz MOMEN, eine Ausstellung zur Geschichte der Band eröffnet. Für uns war Ludger Fittkau bei dem Event dabei.
Schönen guten Abend, Frankfurt.
Thorsten Quaschning begrüßt gestern Abend in der Alten Oper Frankfurt am Main das Publikum der Band Tangerine Dream. Neue Stücke habe man mitgebracht, aber auch alte und sehr alte. Schließlich existiert die Band bereits seit Ende der 1960er Jahre. In der heutigen Besetzung mit dem jetzigen deutschen Bandleader Quaschning, der Japanerin Hoshiko Yamane und dem deutschen Paul Frick begeisterte Tangerine Dream das meist grauhaarige Publikum, auch mit einer psychedelischen Lightshow. Vor Konzertbeginn hatte die Band an der Eröffnung der Ausstellung Tangerine Dream Zeitraffer im Museum of Modern Electronic Music, kurz MOMEM, teilgenommen. Kuratiert wurde die Ausstellung von Bianca Fröse-Aquageux, der Witwe des vor einem Jahrzehnt verstorbenen Bandgründers Edgar Fröse. Neben goldenen Schallplatten, Gitarren und elektronischem Gerät werden vor allem Fotos aus der Bandgeschichte präsentiert. Etwa von einem legendären Auftritt von Tangerine Dream in den 1970er Jahren in der Kathedrale von Reims, gemeinsam mit Nico. Bianca Fröse-Aquageux.
Das war schon eine außergewöhnliche Geschichte, weil das war ein sehr junger Promoter, der war damals erst 22 und der war noch sehr unerfahren. Der hat eigentlich 2000 Tickets verkauft für die Kathedrale, so viel passten dort auch rein. Nur standen nochmals 4000 mehr vor der Tür. Und letztendlich wurden die alle reingelassen. Und die alte Krönungskirche Reims wurde natürlich ordentlich in Anführungsstrichen geschändet, weil es gab kaum sanitäre Anlagen, es wurde Haschisch geraucht und so weiter. Man kann sich vorstellen, wie die danach aussah. Ja, und dann gab es angeblich eine päpstliche Bannbulle, dass Tangerine Dream nie wieder in katholischen Kirchen spielen darf. Und ein Jahr später hat die anglikanische Kirche Tangerine Dream dann nach England eingeladen und haben gesagt, in unseren Kathedralen seid ihr herzlich willkommen.
Während Thorsten Quaschning noch mit dem Bandgründer Edgar Fröse und dessen Frau Bianca in einer WG zusammenlebte, haben die jungen Bandmitglieder Hoshiko Yamane und Paul Frick mit der Gründergeneration von Tangerine Dream nichts mehr zu tun. In seiner von Techno geprägten Jugend in den 1990er Jahren sei Tangerine Dream überhaupt nicht mehr präsent gewesen, so Paul Frick.
Ich habe irgendwann mal, glaube ich, nachts eine Doku gesehen. Ein paar Sachen wurden mir mal gezeigt von älteren Leuten.
Jetzt als Mitglied von Tangerine Dream auf der Bühne zu stehen, sei deshalb schon eine sehr spezielle Erfahrung, so Frick.
Ja, es macht was ganz Komisches. Es bringt natürlich Erwartungen, ist aber auch so ein Riesenprivileg, weil die Musik, die wir schreiben oder die wir aufführen, natürlich schon eine besondere Aufmerksamkeit bekommt. Das beflügelt einen noch wieder und du merkst natürlich mit der Zeit, es ist so komplex, die ganzen Geschichten und wer da alles schon mit drin war und die ganzen Meinungen.
Da müsse man sich manchmal einfach klar machen, dass man im Hier und Jetzt agiere und ein halbes Jahrhundert Bandgeschichte auch mal abschütteln.
Ich würde mal sagen, man muss immer wissen, wir sind genau jetzt hier, genau in dem Raum mit den Leuten und dann muss man das immer auch mal wieder vergessen alles.
Doch dann holt Bianca Fröse-Aquageux noch einmal einen besonderen Moment aus der Bandgeschichte hervor, der belegt, Tangerine Dream Gigs spiegeln Zeitgeschichte. Es geht um einen Auftritt im Palast der Republik in Ost-Berlin, rund ein Jahrzehnt vor dem Mauerfall. Organisiert hatte den Auftritt das damalige DDR-Jugendradio DT64. Die Stasi hielt die Instrumentalmusik von Tangerine Dream wohl für ungefährlich, so Bianca Fröse-Aquageux.
Soweit man weiß, wurden viele Tickets unter der Hand verkauft. Natürlich alle staatstreuen Diener der DDR hatten natürlich den Vorrang, Tickets zu kaufen. Und hunderte von jungen Leuten und Studenten, die blieben außen vor, haben kein Ticket bekommen. Und die standen dann vor dem Palast, wollten rein und drückten schon an diese riesige Palastscheibe, die drohte schon zu zerbrechen. Und das hat dann ein Crewmitglied von der Band mitbekommen, hat das Edgar dann erzählt, dass da draußen ein großer Alarm ist, die wollen alle rein, können aber oder dürfen nicht rein. Und hat Edgar dann den einen Bonzen zu sich gerufen, der die Band immer bewacht hatte, auch einer von der Stasi, und hat gesagt, wenn ihr jetzt die Leute da draußen nicht reinlasst, spielen wir heute Abend nicht.
Die Türen wurden gestern Abend auch in Frankfurt am Main aufgemacht und Tangerine Dream spielte. Schade, dass der Saal komplett bestuhlt war.
Tangerine Dream, damals und heute.